Heute Morgen las ich in 2. Korinther 6 den Anfang und Kapitel 5 das Ende. Die zwei Texte gehören eigentlich zusammen. Es wäre wohl gut gewesen, wenn man keine Kapiteleinteilung an dieser Stelle gemacht hätte, aber irgendwie müssen, oder ist es schon gut, wenn die Einheiten nicht allzu groß sind. Da fiel mir auf, dass Gott heute spricht. Es ist ein Thema, mit dem ich mich in den letzten Jahren etwas befasse, ab und zu. Wie ist das mit dem Sprechen Gottes? Und da steht geschrieben, Paulus sagt, wir sprechen an Christi statt. Das heißt also, Gott ruft auf durch uns. Und dann im Kapitel 6 heißt es, dass er ein Mitarbeiter Gottes sei und Gott in seiner Verkündigung, in seinem Dienst, seine Gnade anbieten würde. Es geht also in unserer Verkündigung darum, dass Gott zur Sprache kommt. Aber das heißt, wie damals, dass Jesus zur Sprache kommt. Denn Gott spricht durch seinen Sohn und alles Sprechen hat den Sohn zum Mittelpunkt. Es ist also mein Wunsch, dass wir Jesus vor Augen haben. Und das ist gerade, das kann ich gleich am Anfang sagen, das ist das Problem bei falscher Irrlehre, bei falscher Lehre, dass von Jesus abgelenkt wird, und er nicht mehr im Mittelpunkt steht. Wo Jesus im Mittelpunkt steht, und zwar der von Gott geoffenbarte Jesus, nicht der von uns gesponnene Christus, wie das in einigen Sekten der Fall ist, sondern der von Gott offenbarte Christus, wenn der im Mittelpunkt steht, dann haben wir es mit wahrer Lehre zu tun. Ich möchte, bevor ich in den ersten Vortrag einsteige, mich ganz herzlich bedanken für alle Gebete, die für mich aufgestiegen sind in den vergangenen Wochen, ja eigentlich schon Monaten. Ich bin sehr dankbar für alle Gebete und auch für alle Beweise des Interesses, die Telefonate, so sagt man in der Schweiz, hier sagt man Anrufe, ja. Die an mich gelangten, als ich im Krankenhaus war. Überraschend war es, als ich dann zum zweiten Mal dieses Haus aufsuchen musste. Aber der Herr hat viel Gnade gegeben und dafür bin ich dankbar. Und Sie haben einen Anteil daran gehabt, sagt Paulus in 2. Korinther 1, Vers 11. Vielleicht wussten Sie das nicht, aber das können Sie danach lesen. Dankeschön. Also ganz herzlichen Dank für alle Fürbitte. Es sind wohl mehr gewesen, als ich weiß. Ganz besonders bin ich Albert dankbar und die für mich damals eingesprungen sind, Ende Oktober. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, Sie sind abends beim Arzt und er sagt, jetzt dürfen Sie nicht mehr predigen. Sie dürfen jetzt nur noch liegen oder laufen. Aber gerade das Umgekehrte macht man beim Predigen. Man steht oder man darf auch unter Umständen sitzen. Albert sagte, ja, kannst du nicht sitzen, das Bein hochhalten? Es ist mir nicht erlaubt, sagte er. Am nächsten Morgen hatte ich zu sprechen. Jetzt sitzt Albert da mit einer großen Lücke in seinem Programm. Ich bin so dankbar, dass der Herr ihm Gnade gab, jetzt schnell zu disponieren. Und ich bin sehr dankbar für die dann eingesprungen sind. Unter anderem, glaube ich, Gerhard Morsch. Ja. Wer es alles war, weiß ich nicht.
Ralf Baumann,
ja. Dankeschön. Ja. Albert selbst noch.
Aha.
Die vier Vorträge, die ich hier halten soll, bilden zweimal zwei Einheiten. Das heißt, so wie ich das aus dem Programm ersehe, sind die Morgenvorträge, die Vorträge, die morgens gehalten werden, beziehungsweise heute Morgen und morgen früh so, die bilden eine Einheit und dann der Vortrag heute Abend und am Donnerstag früh, die bilden eine Einheit. Ich glaube, das merken Sie schon aus dem Programm. Es geht also in den zwei Vorträgen, die jetzt beginnen, mit um Irrlehre und dann den anderen beiden um dämonische Einflüsse. Wie prüfen wir Irrlehre und Irrlehrer, ist das Thema von heute Morgen, das dann fortgesetzt werden soll. Ich habe das Thema aufgeteilt in drei Abschnitte. In einem ersten einleitenden Teil will ich Überlegungen besprechen im Vorfeld. Der zweite Teil ist der Hauptteil. Da heißt es, neue Lehrmeinungen werden untersucht. Aber dazu sind Sie ja nicht da, um nicht zu hören. Und wir wollen beten, dass der Herr Gnade gibt zu rechtem Reden und zu rechtem Hören, wie auch dass das Gebet des Psalmisten ist. Also das Thema, wie prüfen wir Irrlehre und Irrlehrer? Erstens Überlegungen im Vorfeld, dann der Hauptteil, zweitens neue Lehrmeinungen werden untersucht und als letztes, wie verhalten wir uns nach dem Prüfen? Vor nun schon mehreren Jahren befand ich mich zwischen zwei Fronten eines sehr ernsten Konflikts. Zur Zeit des Höhepunktes trafen einige Gleichgesinnte unter uns, da grüßte ein lieber Kollege mit einem kurzen Sacharja-Wort, das ich hier an den Anfang meiner Ausführungen stellen möchte. Da heißt es in Kapitel 8, Vers 19, liebt die Wahrheit und den Frieden. Das ist eine Kunst, die nur der Herr schenken kann. Liebt die Wahrheit und den Frieden. Merken Sie sich die Reihenfolge. Nur aufgrund der Wahrheit Gottes kann Versöhnung und Frieden vorhanden sein. Sonst haben wir keinen Frieden. Aber wo die Wahrheit Gottes herrscht, da ist Friede. Beides soll geliebt werden. Wenn nur eines geliebt wird, dann haben wir wahrscheinlich keines von beiden. So verhält es sich mit der Liebe und der Heiligkeit. Wo Liebe nicht mehr heilig ist, haben wir keine Liebe mehr. Wo Heiligkeit nicht mehr Liebe ist, haben wir auch keine Heiligkeit mehr. Und dann sind einige Verse, und die können Sie aufschlagen, wenn Sie wollen, in Psalm 119, die mir aufgefallen sind vor einiger Zeit, und die möchte ich hier lesen. In einem Artikel wurde Vers 163 besprochen. Aber um diesen Text zu besprechen, benutzte der Schreiber die ganze Strophe. Ich lese also die Verse 161 bis 168. Fürsten verfolgen mich ohne Ursache, aber vor deinem Wort fürchtet sich mein Herz. Der Ausdruck Furcht wird von Gläubigen sehr viel oft nicht verstanden. Ich habe diesen Ausdruck selbst lange nicht verstanden. Was heißt es, Gott zu fürchten? Wenn man einmal darüber nachdenkt, glaube ich, kann man Folgendes sagen. Fürchten heißt jetzt nicht emotionelle Angst, sondern fürchten heißt letzte Orientierung. Das, worauf ich mich letztlich, wonach ich mich letztlich ausrichte. Das, was ich als Höchstes respektiere, in diesem Sinne fürchte. Nun ist Gott wirklich auch zu fürchten, im emotionalen Sinne. Aber wer mit ihm versöhnt ist, braucht ja keine Angst vor ihm zu haben. Soll ihn aber dennoch fürchten. Das heißt, dennoch als letzte Autorität anerkennen. Und ich meine, beim Christen geht das letztlich auch nicht ganz ohne Furcht. Das heißt, Gott muss wirklich respektiert und in einem gewissen Sinne auch gefürchtet werden. Ich befürchte, dass wir sonst zu lässig werden. Paulus weiß das. Sonst hätte er sich wohl nicht so stark ausgedrückt in Philipper Kapitel 2, 12 und 13. Vers 162. Ich freue mich über dein Wort. Meine Lieben, ich sehne mich nach Christen, die sich freuen über Gottes Wort. In diesem Umkreis oder diesem Kreis haben wir viele solcher. Sind Sie ein solcher? Wenn Sie sich abends legen, was ist der letzte Gedanke? Wenn Sie nachts aufwachen, woran denken Sie? Wenn Sie morgens aufwachen, woran denken Sie? Ist, was Gott gesagt hat, wirklich etwas Frohmachendes bei mir? Daran kann ich zum Teil meine geistliche Gesundheit testen. Ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute findet. Ich hasse Lügen. So? Brüder und Schwestern, hassen Sie? Ein Mann Gottes hat gesagt, den habe ich gut gekannt und sehr respektiert, sehr hochgeachtet. Wer die Wahrheit liebt, wer sich für Gott einsetzt. Nein, umgekehrt. Wer nicht gegen etwas ist, dem möchte ich die Frage stellen, wofür er denn eigentlich ist. In einer Welt, wo es das Böse gibt, kann es kein Lieben geben ohne Hass. Die zwei stehen in Gegensatz zueinander. Wenn der Psalmist sagt, ich liebe dein Wort und es ist meine Freude, dann muss er auf der anderen Seite, wenn die andere Seite der Münze hochkommt, sagen, Lügen, das, was nicht mit der Wahrheit Gottes übereinstimmt, das hasse ich. In diesem Zeichen steht die Liebe zu Gottes Wort. Ich hasse Lügen und habe Greuel daran. O Gott, gebe uns diesen Hass und diesen Greuel von ganzem Herzen. Unterscheiden wir aber zwischen Aussagenden und Aussage. Gott sehnt sich nach Gemeinschaft mit dem Lügner. Nicht als Lügner. Ich hasse Lügen und habe Greuel daran, aber dein Gesetz habe ich lieb. Gesetz im Hebräischen, deine Anweisung. Ein Indikativ, mehr als ein Imperativ. Aber Gottes Indikative werden ja zu unseren Imperativen. Das heißt, Gottes Aussagen werden unsere Befehle. Ich lobe dich des Tages siebenmal wegen der Ordnungen deiner Gerechtigkeit, großen Frieden haben, die dein Gesetz lieben. Das passt gestern Abend. Und nichts bringt sie zu Fall, nichts. Ich warte auf dein Heil, Yahweh, und erfülle deine Befehle. Meine Seele bewahrt deine Zeugnisse und liebt sie sehr. Ich habe deine Befehle und deine Zeugnisse bewahrt, denn alle meine Wege sind vor dir. Das sind also einige Texte, die ich an den Anfang stellen wollte. Ich hoffe, dass sie uns einstimmen auf das, was jetzt zu sagen wäre. Also in einem ersten Teil einige Überlegungen im Vorfeld des Prüfens von Irrlehre. Irrlehre ist nicht immer sofort als solche zu erkennen. Deshalb geht es zunächst um die Begegnung mit einer anderen Lehrmeinung. Das heißt, Irrlehre begegnet zuerst in Form von einer Lehrmeinung. Es soll im Verlauf des Vortrages klar werden, dass Irrlehre zunächst nicht als Irrlehre begegnet. Sie begegnet uns einfach als Lehre, als Indikativ, als Aussage. Und da müssen wir beginnen. Wir müssen mit einer Lehrmeinung beginnen. Wir halten also zuerst fest, unterschiedliche Auffassungen in Lehrfragen sind nicht nur in der allgemeinen Gesellschaft, dort auch, sondern auch in der wahren Gemeinde Jesu Christi eine bedauernde Wirklichkeit. Unterschiedliche Auffassungen sind in der Gesellschaft und unter Christen eine Wirklichkeit, die aber zu bedauern ist. In 1. Korinther 11, in den Versen 18 und 19, spricht Paulus von Spaltungen. Spaltungen, die die Form von Parteiungen annehmen. Es gibt Spaltungen, die reine Lieblosigkeit sind. Aber dann gibt es Spaltungen, die im Denken beginnen. Der eine hat andere Vorstellungen als der andere. Das eine kann dann zum anderen führen. In Galater 5, Vers 20 spricht Paulus ebenfalls in der Liste der Früchte des Fleisches von Parteilichkeiten. Das heißt, es können unterschiedliche Lehrauffassungen vorhanden sein und die teilen die Gesellschaft dann auf, sodass Gräben entstehen können. Wie ist das Auftreten von unterschiedlichen Lehrauffassungen in der Gemeinde zu erklären? Wie kommt es, dass Christen sich uneinig sind in puncto Auffassungen über das, was ist? So ist es nicht, so ist es wohl. So sagen Christen immer wieder. Wo kommt das her? Nun einmal dadurch, dass es immer wieder neue Gedanken gibt. Man täusche sich nicht in der Welt, auch Christen können mal auf neue Ideen kommen. Wie kommen sie denn auf neue Ideen? Sie sind nicht nur Traditionalisten, aber ich hoffe, dass wir das Überlieferte konservativend festhalten. Nur sind wir nicht nur Traditionalisten und Konservative, wir sind auch Menschen, die in Neufeld gelangen. Wieso? Wodurch? Nun, im Umgang mit der Heiligen Schrift. Der eifrigste Christ ist der, der immer wieder etwas Neues in der Schrift entdeckt. Und so kommt er auf neue Gedanken. Und diese können manchmal gegen das, was er bisher dachte, ankommen. Was jetzt? Neue Gedanken tauchen auf im Verlauf christlicher Erfahrung. Man macht neue Erfahrungen und dadurch entstehen dann neue Ideen. Die müssen dann natürlich mit der Heiligen Schrift verglichen werden, aber daher kommt das, dass wir neue Gedanken haben. Der eine macht diese Erfahrung, der andere macht eine andere Erfahrung. Wir müssen uns immer wieder sagen, dass Gemeinde Jesu Christi in der Erkenntnis nicht parallel marschiert, nicht gleich im Gleichschritt. Drittens tauchen neue Gedanken auf in der Begegnung mit der Welt und dem Leben überhaupt. In der Ausbildung, in der Arbeit, in der Freizeit, immer wieder begegnet uns das Andere oder das Neue. Es gibt unterschiedliche Lehrauffassungen weiter, nicht nur weil es das Neue gibt, sondern weil es in dieser Welt das Falsche gibt. Was gibt Anlass zu der Aussage, dass es das Falsche in der Welt und auch in der Gemeinde gibt? Das Falsche gab es in der frühen Gemeinde. Wir denken an die Briefe, besonders an Korinth, an die Gemeinden in Galatien, an die Gemeinde in Kolosse. Da war das Falsche aufgekommen. Ferner wird prophezeit, dass es später immer wieder aufkommen sollte. Es wurde prophezeit, dass das Falsche als Anfechtung aufkommen werde. Jesus Christus erwartete nach Matthäus 24 falsche Messias. Er erwartete in den Versen 5 und 11 die Verführung vieler. Nach Vers 9 weltweiten Christenhass. Nach Vers 10 großen Abfall. Wieder nach Vers 10 verbreitete Untreue. Viele, die ihm nachgefolgt waren, werden ihm untreu. In Vers 11, Jesus Christus erwartet falsche Propheten, das heißt falsche Verkündiger. Im Griechentum ist ein Prophet der Schüler eines Philosophen, der weitergibt, was er beim Philosophen gelernt hat. Und Paulus scheint diese Bedeutung zu gebrauchen im ersten Korintherbrief. Und dementsprechend haben auch viele Ausleger und Reichgottesarbeiter das immer wieder so verstanden, dass Prophetie zum großen Teil einfach Verkündigung ist. Wenn aber Prophetie sich von Lehre unterscheidet, dann haben wir eine spezielle Definition, die dann aber auch geklärt werden muss. Aber in dieser Stelle falsche Propheten, falsche Verkündiger. Paulus sagte es den ephesischen Ältesten voraus, selbst aus eurer Mitte. Das finde ich so erschütternd. Selbst aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die Dinge, welche verkehrt worden sind, reden, um die Jünger wegzuziehen und hinter sich zu bekommen. Falsche Lehre stellt den Menschen in den Mittelpunkt, den Verkündigenden, und die Verkündiger suchen bewusst oder unbewusst, Menschen hinter sich zu kriegen, die sie ihnen nachfolgen werden. Petrus verhieß dasselbe. Unter euch werden falsche Lehrer sein, welche Parteien nebenher einführen. Sie sind in der Gemeinde nicht zu Hause, wenn Gemeinde auf dem Boden des Wortes Gottes steht. Die zum Verderben führen und den Alleinherrscher, der sie erkaufte, verleugnen. Wie ist die Gegenwart dieses Falschen zu erklären? Woher kommt es? Satan ist natürlich der Urheber. Das wissen wir. Die Geschichte wissen wir. Aber ich frage mich, ob wir es heute wirklich ernst nehmen, dass wo Irrlehre ist, Satan im Spiel ist. Satan ist der Urheber. Jesus Christus lehrte, er sei es, der das Falsche sähe. Wo Christus, der Sämann, die Wahrheit sät, da kommt der Satan und sät das Unkraut, die Unwahrheit. Er sät das Unkraut, wo Gott gepflanzt hat. Dieser stellt als erster in der Geschichte die Wahrheit Gottes in Frage, in 1. Mose 3. Und bei dieser Frage bleibt er. Es ist nämlich eine sehr gelungene Taktik, die er nicht aufgeben möchte. Paulus eröffnet der Gemeinde, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut gerichtet und deshalb sind wir keine Fundamentalisten. Wenn es zu Verfolgung kommt und man mir die Frage stellt, sind Sie Fundamentalist, dann sage ich nein. Nicht, weil ich mich verstecken will, sondern weil ich in dem Sinne, wie das heute in den Zeitungen gesagt wird, nicht ein Fundamentalist bin. Ich werde vielleicht kommen mit einer Gegenfrage oder mit einer anderen Darstellung. Wenn Sie meinen, dass ein Architekt ein Fundament bauen muss, wenn Sie an den denken, dann bin ich ein Fundamentalist. Denn Architekten brauchen ein Fundament, wenn sie ein Gebäude aufrichten. Ja. Aber nicht, wenn sie denken, ich streite gegen Fleisch und Blut. Pilatus schrickt zurück und meint, Jesus sei eine Bedrohung für ihn. Jesus sagt, nein, ich bin keine Bedrohung für dich. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Jesus war in diesem Sinne, in keinem iranischen Sinne, in keinem islamischen Sinne ein Fundamentalist. Aber, so wie es in, immer wieder mit anderen Begriffen der Fall ist, gibt es auch die richtige Bedeutung dieses Wortes. Und in dem Sinne stehe ich auf dem Fundament Jesus Christus und seiner Apostel. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut gerichtet, sondern gegen die Obersten, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis. Wo immer Finsternis ist, da ist Satan im Spiel und dort ist er Herrscher. Gegen die Geisterwesen der Bosheit im Himmel. Hiob 1, Hiob 2, im Himmlischen wörtlich, in der geistlichen Welt. An Timotheus schreibt Paulus, der Geist, der sagt deutlich, dass in späteren Zeiten, 1. Timotheus 4, Vers 1, nicht in letzten Zeiten, kontrollieren Sie, in späteren Zeiten, die sind schon bei Paulus da, etliche vom Glauben abfallen und verführerischen Geistern und Lehren der Dämonen anhangen werden. Diese Geister, von denen Paulus hier spricht, wollen in die Gemeinde eindringen. 2. Thessalonicher 2, Vers 2. Ich werde übrigens oft nur die Stelle angeben, für die die Notizen nehmen, beziehungsweise hinterher die Kassette noch einmal als Anlass zum Studium nehmen möchten. 1. Korinther 12, 1 bis 3, Markus 1, 39. Sie können, das heißt die Dämonen, können sogar Jesus heißen. Deshalb ist es müßig, ein Gespräch beginnen zu wollen mit Dämonen. 2. Korinther 11, Vers 4. Zweitens, der Irrweg des Menschen ist auch verantwortlich für falsche Lehre. Sein verkehrtes Denken über Gott ist der Ausdruck seines verkehrten Handelns vor Gott. Gott ist Licht. Geht man von ihm weg, geht man von Gott weg, so wird es finster um einen. Finster. Nur durch die Schrift kommt Licht. Alles andere ist Dunkelheit. Ich sehe nicht meinen Weg. Geht man von Gott weg, so wird es finster um einen und in einen. Paulus erklärt, das Parteiwesen ist vom Fleisch. Galater 5, Vers 20. Überraschenderweise sagt die Schrift, dass falsche Lehre auch von Gott kommt. 5. Mose 13, 1 bis 3. Damit prüft Gott mitunter seine Kinder, ob sie prüfen und dann ablehnen werden. Gott kann aber auch falsche Lehre als Gericht kommen lassen. Wie furchtbar, wenn Menschen diesem Gericht verfallen. Aber das hat dann seinen Grund gehabt. 2. Thessalonicher 2, 9 bis 12. Ihn, dessen Ankunft und Auftreten nach der Wirkung Satans erfolgt, unter Entfaltung aller Kräfte, Zeichen und betrügerischen Wunder, und in aller Verführung der Ungerechtigkeit unter denen, die verloren gehen, dafür, dass sie die Liebe zur Wahrheit nicht annahmen. Liebe zur Wahrheit muss geschenkt werden. Wie wird sie geschenkt? Wenn man sich mit dem Liebenswürdigen befasst, dann bekommt man eine Liebe zur Wahrheit. Zu ihrer Rettung. Aus diesem Grunde wird Gott ihnen eine wirksame Irreführung schicken, um der Lüge zu glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht glaubten, sondern Wohlgefallen hatten, Liebe, an der Ungerechtigkeit. Das Falsche ist also auch möglich, weil Gott es ausdrücklich zulassen kann. Pfarrer Jochum sagte einmal, Bad sei ein Gericht gewesen für die Gemeinde. Das könnte stimmen. Dass Christen immer noch unvollkommen sind, ist eine weitere Ursache von Meinungsverschiedenheiten. Diese Unvollkommenheit ist einmal eine natürliche und einmal eine geistliche. Zur natürlichen Unvollkommenheit gehört, dass der Christ heute unscharf sieht und in Wachstum begriffen ist. 1. Korinther 13, der letzte Abschnitt. Kein Christ kennt die ganze Schrift mit ihren inneren Zusammenhängen, kennt Gott, wie er zu erkennen ist, kennt sich selbst oder auch unsere Welt in umfassender Weise. Zur geistlichen Unvollkommenheit gehören seine innewohnende Neigung zum Falschen und Bösen, dass er vom Heiligen Geist nicht ganz beherrscht wird und dass er noch von Satan und der Welt anfechtbar ist. Das ist verantwortlich dafür, dass Christen unvollkommen sind und dass es dann auch Meinungsverschiedenheiten geben kann in der Folge. Wenn der Grundton unter den Gläubigen Liebe ist, ergänzen sie einander in dieser Situation der Unvollkommenheit. Wenn nicht, dann können sie bald miteinander kollidieren. Wegen der immer noch vorhandenen Unvollkommenheit der Gläubigen kann es also Meinungsverschiedenheit und Lehrmeinung in der Gemeinde geben. Es gibt nun, und das sollten wir weiter festhalten, es gibt nun mehrere Arten von unterschiedlichen Lehrmeinungen. Es gibt in der Bibel Zentralfragen, an denen man nicht vorbeikommt, und es hat Randfragen, bei denen man nicht richten, in Anführungsstrichen, richten soll. Das heißt, schon ein Urteil sprechen. Sie sind nämlich nicht, in Anführungsstrichen, entscheidend. So könnte man übersetzen. Nach Römer 14 gibt es Dinge, bei denen man ohne Schwierigkeit, ohne schwerwiegende Folgen verschiedener Meinung sein kann. Mit schwerwiegend meine ich, dass er nicht als Nichtchrist betrachtet werden muss. Nur weil er meint, Fleisch essen zu müssen zum Beispiel. Paulus sagt, er ist schwach im Glauben, aber er ist immer noch ein Glaubender. Er ist der Nachfolger von Jesus und ehrt ihn, und das soll man respektieren. Glaubt man aber nicht, um jetzt Johannes zu zitieren, dass Jesus im Fleisch kommt, kam und kommen wird, beides, Präsenz, so ist man kein Christ, egal ob er sich dafür ausgibt oder nicht. Ja. Aber in meinem Verhalten und Denken über ihn ist nicht das, was er über sich sagt, maßgebend, sondern was ich über ihn sage. Also, es gibt Randfragen, es gibt Zentralfragen und es gibt noch nicht eingeordnete Fragen. Und diese müssen geprüft werden. Wir kommen also somit zum zweiten Teil, dem Hauptteil. Neue Lehrmeinungen, die uns begegnen, werden einer Überprüfung unterstellt. Dieses ist zwar nicht immer leicht. Aber Gott will nicht, dass wir in geistlichen Dingen unwissend sind. Gott will nicht, dass wir in geistlichen Angelegenheiten unwissend sind. Er will, dass wir wissen. Er will nicht unsere Verwirrung. Galater 5, Vers 10. Wer euch aber verwirrt, der wird das Urteil tragen, wer er auch sei. Verwirrung ist nicht Gottes Wille. Wir dürfen und können die Wahrheit wissen. Kriterien zur Unterscheidung sind uns an die Hand gegeben. Wir müssen es also wagen, einen Standpunkt einzunehmen. Der Feind will uns in die Ungewissheit treiben oder in die Lässigkeit, will die Auseinandersetzung bei einem Patt stehen bleiben lassen. Wir dürfen aber an die Möglichkeit des Lichts glauben, denn Erleuchtung in den wesentlichen Fragen des Glaubens ist uns verheißen. Philipper Kapitel 3. Aus welchen Gründen ist das Prüfen so wichtig? Erstens, Prüfen ist notwendig, weil das Falsche dem Wahren in hohem Maße ähnlich sein kann. Ich sagte am Anfang, Irrlehre begegnet uns nicht notwendigerweise als Irrlehre, sondern als eine neue Auffassung. Und weil sie der Wahrheit so ähnlich zu sein scheint, muss jetzt überlegt werden, geprüft werden, untersucht werden. Auf diese Möglichkeit oder mögliche Ähnlichkeit weist die Schrift hin. Erstens, wenn sie von Verführung überhaupt spricht. Ein Bruder sagte, Christen haben manchmal eine sehr naive Vorstellung von Irreführung oder Irrlehre oder Verführung. Verführung, das Wort selbst, ist schon deutlich. Nur, dass man selbst irregeführt sein könnte, das ist ja unmöglich. Auch jeder von uns, der Redner eingeschlossen, jeder von uns hat sich selbst gelegentlich in Frage zu stellen. Es war nicht verkehrt, von den anderen 11 zu fragen, bin ich es? Denn letztlich war jeder ein Judas. Jeder von uns, nach wie vor, ist fähig zu jeder Sünde. Wenn Gott nicht uns bewahren würde, wären wir zu allem fähig. Seien wir also bereit, uns einmal grundsätzlich in Frage zu stellen. Auf diese mögliche Ähnlichkeit weist also die Schrift hin, wenn sie von Verführung überhaupt spricht. Weiter, wenn sie von Gläubigen spricht, die in die Irre gehen. Ferner, wenn sie von Menschen spricht, die erst im letzten Gericht entdecken, dass sie sich bei aller Religiosität geirrt hatten. Können Sie sich das vorstellen? Sind Sie schon mal im falschen Zug gewesen? Ich einige Male. Die Entdeckung, je nach Situation, ist höchst unangenehm. Sie überlegen, ich sollte zu dem und dem Zeitpunkt schon da sein. Und Sie können nichts daran ändern. Der Zug fährt einfach. Und Sie wagen es nicht einfach, die Bremse zu ziehen. Das hätte keinen Zweck. Jetzt gilt es, bei der nächsten Stelle entweder auszusteigen und wieder zurück, wenn ein Zug danach kommt, oder einen Umweg zu machen. Ich habe beides gemacht. Erst beim jüngsten Gericht stellen sie fest, dass sie sich bei aller Religiosität geirrt hatten, selbst wenn sie im Namen des Herrn prophezeiten, Matthäus 7, in diesem Namen Dämonen austrieben, in diesem Namen Kraftwirkungen hervorbrachten, Hungrige, Durste, Fremde, Nackte, Kranke und Gefangene versorgten oder gar dieselbe Bezeichnung wie wahre Jünger trugen und auch dieselbe Hoffnung auf denselben Bräutigam hatten. Der Bibelkenner wird feststellen, ich habe hier einige Verse im Blick gehabt, einige Texte. Die Schrift denkt an Irreführung, wenn sie von einer Gnadengabe der Geisteruntersuchung spricht. Wenn sie erzählt, wie der Verräter bis zum letzten Tag von den Mitaposteln unerkannt blieb. Und wenn sie eröffnet, dass Satan sich in einen Boten des Lichts verwandeln kann. Und da möchte ich einmal den Christen sehen, der unterscheiden könnte. Zwischen diesen zwei Engeln. Dass auch er die Schrift zitieren und angeblich für die Sache Jesu sein kann, und dass auch falsche Lehre Christus bezogen sein kann. In Philipper 1, 14 bis 16 erwähnt Paulus Kollegen, die eine christozentrische Verkündigung haben, zur gleichen Zeit aber böse Absichten hegen. Lukas erzählt uns in Apostelgeschichte 8 von einem Mann, der mit okkulten Kräften Erstaunliches wirkte, durch die Verkündigung des Evangeliums zum Glauben kam, getauft wurde und starkes Interesse am Verlauf des Evangeliums zeigte. Es stellte sich dann aber heraus, im Verlauf der Dinge, dass er unecht war. Dass einiges von diesem dann in Anführungsstrichen gesagt werden muss. Paulus berichtet von Freude im Volk Gottes, die aber in verkehrter Weise ausgelöst wurde. Der Pastor einer uns nahestehenden Gemeinde schreibt im Gemeindebrief: Haben Pfingstler mehr Spaß als andere Christen? Schon die Formulierung, ja. Geht's da lebendiger zu? Eine uns sehr nahestehende Person meint, wir könnten etwas an dieser Stelle von den Pfingstlern lernen, von ihrer Freude. Nun, ich würde die Bezeichnung weglassen, ich kann etwas von anderen Christen lernen, aber jetzt möchte ich den Grund der Freude erfahren. Doch, ich will lernen, froh zu sein. Ist nicht gerade meine Gnadengabe, könnte ich vielleicht sagen. Lukas erzählt uns, ja, ich hatte es schon gesagt, ja. Paulus berichtet von Freude im Volk Gottes, die aber in verkehrter Weise ausgelöst wurde, den falschen Gegenstand hatte. Das heißt, man freute sich über das Falsche. 1. Korinther 10, die ersten Verse. In der Versuchung Jesu konnte der Feind sogar die Schrift zitieren. Biblische Aussagen bürgen also nicht für Echtheit. Jesus sagt zur religiösen Führung seiner Zeit: Ihr forscht in der Schrift, aber ihr wollt nicht zu mir kommen. Man kann also Interesse am Wort Gottes haben und nicht echt sein. Sinkt das ein oder nicht? Das ist doch ein Merkmal eines Christen, Liebe zum Wort Gottes. So denken wir doch oft, ja? Ja, ist ein Merkmal eines Christen. Nur, und ich gebrauche immer wieder dieses Beispiel, ich komme nämlich von der Landwirtschaft. Ein Pferd hat vier Beine. Aber nicht alles, was vier Beine hat, ist Pferd. Das ist banal, liegt auf der Oberfläche. Aber wissen Sie, dass dieser Fehler in der Logik von den höchstgrößten Denkern gemacht werden kann? Sehr schnell. Wenn das Pferd nicht gerade so im Sonnenschein steht, sondern im Nebel, dann können wir uns fragen, ja, was für ein Vierbeiner habe ich hier jetzt? Christen lieben das Wort Gottes, aber nicht alle, die das Wort Gottes lieben, sind Christen. Frage ist, ob man zu Jesus in der Schrift kommen will. Jakobus eröffnet uns: Selbst die Dämonen glauben. Und zwar das Richtige, dass es nur einen Gott gibt, wie der echte Jude es tut. Böse Geister können sich also durchaus in der Nähe des Glaubens aufhalten. Jakobus 2, Vers 19. Wenn Sie jetzt ein bisschen ratlos werden, ich will Ihnen helfen, wieder hochzukommen. Das Falsche kann also augenscheinlich für Christus und für die Bibel sein. Albert, bis wann soll ich sprechen?
So lange, wie du willst.
Oh, pass auf, was du sagst. Ja. Prüfen ist weiter notwendig, weil es geboten ist. Ob wir es für richtig halten oder nicht, es ist geboten. Epheser 4, Vers 17, 5, Vers 17. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Was für Vorstellungen hat Gott? Das soll ich versuchen rauszufinden. Römer 12, Vers 2. Prüft, was wohlgefällig ist, was angenehm ist. Dazu braucht es natürlich eine Abwendung von der Welt, sonst sind die Gedanken beschlagnahmt. Das Interesse, die Liebe muss geklärt sein. Dann ist man fähig zu denken. Noch einmal. Der Gegenstand der Liebe muss geklärt sein, identifiziert sein. Das Denken wird von der Liebe bestimmt. Das ist so in der Schule, das ist so in meiner Lektüre, Das ist so überall. Was liebe ich? 1. Johannes 4 ruft der Apostel auf zum Prüfen. Verse 1 bis 6. Alle Christen sollen hier prüfen. 1. Thessalonicher 5, Vers 21. Prüft alles. 1. Korinther 14, Vers 29 ebenfalls. Prüft, was gesagt wird. Diese Forderung setzt also die Verantwortung des Hörers voraus. Jeder Hörer muss ein wenig Skepsis, mehr oder weniger Skepsis mitbringen, jedes Mal, wenn er in einen Vortrag kommt oder in ein Gespräch kommt, wo andere Meinung aufkommen könnte. Immer wieder. Das wird so bleiben, bis wir Jesus sehen. Das Falsche ist unter uns und bleibt da. Und ich kann einfach nicht alles glauben. Ja, aber die Liebe glaubt alles. Moment einmal. Jedes alles, jedes Wort alles in der Bibel hat einen Rahmen. Ist nicht uferlos. Alles in der Bibel bedeutet nicht alles. Es ist relativ, das heißt in Relation zum Umfeld. Und lesen Sie mal den Vers vorher. Die Liebe liebt die Wahrheit. Sie freut sich über die Wahrheit. Und alles im Rahmen der Wahrheit glaubt die Liebe. Aber da hört's auf. Paulus hätte mit vollkommenem Recht sagen können, die Liebe glaubt nicht alles. In einem anderen Sinne. Die Forderung zu prüfen setzt also die Verantwortung des Hörers voraus. Schaltet diese Verantwortung nicht aus. Der Hörer hat nicht urteilslos zu übernehmen. Und der Verkündiger umgekehrt hat nicht urteilsloses Hören und Annehmen zu fordern. Wo das geschieht, großes Fragezeichen stellen. Und es geschieht. Das tut Steiner. Und das habe ich gelesen von einem führenden Christen. Ich möchte ihn als Christen anerkennen, aber er steckt in der Irrlehre in der Schweiz. Drittens, neue Lehrmeinungen sollten geprüft werden, weil es um die Ehre Gottes geht, um seine Wahrheit. 1. Timotheus 3, Vers 14, solches schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen, falls ich aber verziehe, damit du weißt, wie man sich verhalten soll im Hause Gottes. Ich habe oft gedacht, man müsste einmal darüber sprechen, wie bereitet man sich vor, auf das Haus Gottes, auf eine Versammlung der Christen. Und man sollte auch darüber mal predigen, wie verhält man sich, wenn das Wort Gottes gepredigt wird, wenn man als Christ zusammen ist. Wie verhält man sich? Und da sollte der Verkündiger es wagen, auch einmal über die Postur zu sprechen. Sitzt man im Stuhl oder liegt man im Stuhl? Nimmt man Kaugummi mit, Keks und so weiter? Grüßt man inzwischen? Sie können bald feststellen, wo liegt das Interesse, wie man sich im Hause Gottes benimmt. Denken Sie ja nicht, dass Paulus nur bei Timotheus diese hohen himmlischen Wahrheiten im Auge hatte. In jeder Hinsicht. Aber es geht in erster Linie um die Wahrheit, weil sie das Fundament ist. Und von dort geht dann alles andere aus. Falls ich aber verziehe, damit du weißt, wie man sich verhalten soll im Hause Gottes, welches die Gemeinde des lebenden Gottes ist, Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit. Und das bekennen wir. Groß ist das Geheimnis der ehrfürchtigen Lebensweise. Gottseligkeit übersetzt Luther, heute nichts sagend. Oder wissen Sie, was Gottseligkeit ist? Vielleicht denken Sie an Frömmigkeit, so hat Schlachter übersetzt. Es kommt schon ein bisschen näher in unser Bewusstsein, in unsere Klarheit. Im Grundtext gute Pietät, gute Frömmigkeit, die Lebensweise, die Ethik, die aus der Wahrheitsdogmatik kommt. Das heißt, die Lebensweise, die aus der göttlichen Offenbarung der Wahrheit kommt. Groß ist das Geheimnis. Das heißt, das Geheimnis der Wahrheit, welche hinter einem rechten Verhalten steht. Merken Sie also? Es geht um mehr als nur Wahrheit. Es geht um das Verhalten bis ins Praktische hinein, das aus der Verkündigung hervorgeht. Und was ist diese Verkündigung? Jetzt haben wir ein kurzes Glaubensbekenntnis. Kontrollieren Sie Ihre Besetzung. An dieser Stelle wird es kritisch. Gott selbst geoffenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist. Das ist die Auferstehung. Die Auferstehung war durch den Geist die Rechtfertigung von Jesus. Auch Jesus musste gerechtfertigt werden. Er starb ja in der Identifizierung mit dem Sünder. Jetzt muss er als gerecht hingestellt werden. Von himmlischen Boten staunend angeblickt. Oh, ich möchte diese Gesichter einmal sehen. Verkündet unter den Völkern, geglaubt in der Welt, aufgenommen in Herrlichkeit. Und es geht um das Wohl der Gemeinde, wenn wir prüfen. Christen müssen vor dem Falschen bewahrt werden. Hirten müssen die Schutzaufgabe, die schützende Aufgabe des Hirten wahrnehmen. Und die Gemeinde muss aufgebaut werden mit der Wahrheit. Ja, ich kann dann heute Abend vielleicht Fortsetzung machen. Wer trägt die Verantwortung für das Prüfen und dann Kriterien? Das wird wohl dann der Kern der Sache sein. Aber wir wollen dann nicht vergessen, das anschließende Verhalten auch zur Kenntnis zu nehmen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.